Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um die Gesellschaft der Donaufreunde Ulm e.V. Nicht wie vorher in Ulmer Freiheit angekündigt, der Donauuferfreunde, wo es natürlich auch mit dem Ufer manchmal doch was zu tun hat. Und bei uns zu Gast ist Herr Martin Grimmeis. Er ist Vorsitzender. Und erstmal herzlich willkommen, Herr Grimmeis.
Grüß Gott, Herr Arnold.
Herr Grimmeis, wir machen erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde, dass die Leute so ein bisschen wissen, um wen sie da vor sich haben, wen sie am Ohr, wen sie da hören.
Gut, also mein Name ist Martin Grimmeis und ich habe Ihnen vorher ja schon gesagt, dass ich hier an die Räumlichkeiten von dem Büchsenstadel gemischte Erinnerungen habe, weil wir damals die Aufnahmeprüfung hier fürs Gymnasium machen mussten. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Ich bin gebürtiger Neu-Ulmer, lebe seit Jahren in Ulm, bin mit der Donau sehr eng verbunden, dadurch, dass ich leidenschaftlicher Ruderer bin und auch Mitglied bei der Gesellschaft der Donaufreunde und seit 8 Jahren bin ich Vorsitzender der Gesellschaft der Donaufreunde.
Okay, dann sind wir eigentlich ja schon beim Thema. Also Ruderer sind Sie unter anderem hobbymäßig. Rudern Sie eigentlich immer noch?
Ich rudere immer noch, aber nicht mehr Regatten, sondern nur noch freizeitmäßig.
Das heißt aber, Sie sind mit der Donau schon immer verbunden gewesen. Ich denke, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, wenn man so vom Galgenberg her in meinem Fall hier ins Radio läuft, dann kommt man natürlich immer an der Donau vorbei und zurzeit, seit letzten Freitag, ist ja wieder das internationale Donaufest. Und das hat ja den Anspruch, völkerverbindend zu sein und diese internationalen Kontakte herzustellen. Jetzt habe ich aber so ein bisschen vorher in Ihren Aufzeichnungen, Flyer gespiegelt. Die Gesellschaft der Donaufreunde, die macht das ja schon sehr lange.
Ja, die Gesellschaft der Donaufreunde ist schon der verbindende Faktor über mehr als 100 Jahre entlang der Donau. Und es freut mich, dass Sie gerade jetzt zum Zeitpunkt des Donaufestes auch diese Sendung mit mir machen. Denn unser Anliegen, das Anliegen der Gesellschaft der Donaufreunde, ist eben zum einen die Stadt Ulm nach außen zu repräsentieren, zum anderen an die Geschichte der Donauschifffahrt zu erinnern, die ja über 500-600 Jahre lang die Stadt Ulm geprägt und auch vermögend gemacht hat. Und auch unser wichtigstes Anliegen ist es, auch die langjährige Tradition weiterleben zu lassen, nämlich die Verbindungen, die über Jahrhunderte hinweg entstanden sind, zu pflegen und auch aufrechtzuerhalten.
Ja, Sie haben jetzt schon mehrere hundert Jahre Schifffahrt auf der Donau genannt. Die Donau ist ja, wenn man es mal von Donaueschingen ausrechnet, so rund 3000 Kilometer lang, also schon eine der größten europäischen Flüsse, sehr bedeutend. Wenn Sie mal so ein bisschen über diese Schifffahrt von Ulm aus historisch berichten. Also so, ich meine, Sie haben ja einen Aspekt ja schon genannt, hat Ulm zumindest zeitweise sehr, sehr reich gemacht.
Genau. Also so alt bin ich noch nicht, dass ich über die vergangene Geschichte der Donauschifffahrt viel referieren kann. Früher, so bis 1500, gab es einen Waren- und Personentransport auf der Donau mit Floßen. Und dann ab 1560 ungefähr wurden diese Floße umgebaut in der Form, dass der Bug und das Heck nach oben hochgezogen wurden und dann hat man eben Plattbodenschiffe gehabt. Diese Plattbodenschiffe hat man entweder Ulmer Zillen genannt oder Wiener Zillen, weil die Hauptfahrt war immer zwischen Ulm und Wien. Wien war eine der großen Destinationen von Ulm mit diesen sogenannten Ulmer Schachteln, aber es ging dann auch weiter nach Budapest und nach Belgrad.
Mhm. Wie haben Sie es genannt? Flachbodenschiffe.
Ein Flachbodenschiff.
Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Also da geht es jetzt nicht so V-förmig weit rein, sondern ja. Ist es flach wahrscheinlich wegen Kies, oder?
Die Donau war ja früher ein sehr unregulierter Fluss und es gab natürlich Sandbänke und alle möglichen Hindernisse und da wäre ein Kiel hinderlich gewesen und deshalb hat die Ulmer Schachtel nur einen ganz flachen Boden, sodass sie auch problemlos über niedrige Wasserstellen drüber hinwegkommt, ohne stecken zu bleiben. Also es gibt keinen Kiel.
Kommt eigentlich daher dieser Name Schachtel?
Der Name Schachtel, also wie gesagt, wir bezeichnen diese Schachtel als Ulmer Zille oder Wiener Zille, aber im Stuttgarter Landtag stand mal die Frage an, ob man nicht die Ulmer bezuschussen soll. Und dann hat ein Stuttgarter Abgeordneter gesagt, die Ulmer, die kriegen mit ihren Schachteln, die kriegen gar nichts. Und aus diesem Spottnamen der Schachteln ist eigentlich eine Marke geworden. Also wir sind jetzt, die Stadt Ulm hat diese Ulmer Schachteln als Marke.
Ja, okay, also der hat das einfach so ein bisschen abwertend gemeint, ja. So nach dem Motto, ist ja kein richtiges Schiff.
Genau.
So ungefähr. Weiß man, auf dem Neckar kann man das nicht brauchen.
Nein, wir haben auch Probleme, wenn es höhere Wellen gibt oder so. Da ist es nicht so ganz lustig.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also so vom Seegang her, soweit man von Seegang reden kann, ist natürlich mit einem Flachschiff nicht so. Was haben die eigentlich transportiert?
Jetzt werden Sie die Augen aufreißen. Ein Hauptexportgut war Ulmer Wein.
Echt?
Wir haben Wein nach Wien transportiert. Ulm war ein großer Umschlaghafen und Umschlagplatz für Wein. Das sehen Sie heute noch auch im Weinhof. Den gibt es noch in Ulm.
Ah, ja.
Und also der Wein hat eine sehr große Rolle gespielt. Dann wurde Barchent transportiert. Auch damit ist die Stadt Ulm reich geworden. Barchent ist ein Mischgewebe zwischen Leinen und Baumwolle. Und da hatte Ulm eine sehr hohe Qualität. Und dieser Barchent ist dann eben nach Wien oder weiter donauabwärts transportiert worden. Das waren so Schnecken, Ulmer Weinbergschnecken. Der ganze Wiener Hof hat mit größtem Genuss die Ulmer Hügel oder die Früchte der Ulmer Hügel verspeist. Also die Ulmer Weinbergschnecken waren auch ein sehr beliebter Transport- oder Exportschlager. Dann war natürlich Personenschifffahrt, ganz klar. Truppen wurden transportiert. Also alles, was irgendwie bewegt werden musste, ging auf der Donau. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, früher sind die Leute entweder zu Fuß gereist oder mit einer Kutsche. Und ich kann mir vorstellen, so eine Kutschfahrt war nicht so schrecklich komfortabel. Da hat es ziemlich gerumpelt. Während auf der Donau, wenn Sie mal drauf sind, dann gleiten Sie eben relativ komfortabel die Donau hinab. Wir werden nachher sicher noch darauf kommen, auf die Auswanderer. Das war dann nicht so schrecklich komfortabel, aber immerhin war es relativ sicher.
Das mit den Weinbergen oder vielmehr mit dem Wein, das ist mir jetzt neu. Aber wenn Sie sagen, Weinhof, klar, der Wein kann man wahrscheinlich nur bedingt aus Ulm. Der wird wahrscheinlich mehr so eher aus dem Stuttgarter Bereich kommen, weil man sagt ja immer, die Ulmer nach, der ist so ein Simserkrebsler.
Ja, das kann schon sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht jetzt unbedingt Ulmer Spitzengewächse waren, sondern die dann schon von Export oder hier umgeschlagen wurden einfach zum Transport.
Ja, genau. Genau, und die Tuchsachen, also das Gewebe, die Textilien, die kamen ja von der Alp, glaube ich,
oder? Das kam von der Alp, aber auch von Augsburg. Da gab es zwei große Handelshäuser, die Fugger und die Welser. Und die Welser haben sehr viel Tuch auch gehandelt. Und das ging dann auch über den Umschlag hier über die Donau, dann donauabwärts.
Aber irgendwann hat dieser Handel doch aufgehört oder zumindest ganz stark an Bedeutung verloren. Nehmen wir an, also die Eisenbahn aufkam.
Genau, das ist der Fluch der Technik. Die Eisenbahn war letztendlich irgendwann mal schneller und auch komfortabler. Und hat auch die Reisezeiten deutlich verkürzt, sodass immer mehr Waren- und Personentransport von der Donau in die Eisenbahn rüberging. Und die letzte kommerzielle Schachtel, die ist von Ulm im Jahr 1897 abgefahren. Die hat übrigens auch ein Ulmer, ein sehr bekannter Ulmer, nämlich der Max Eid, noch gezeichnet, diese letzte Ulmer Schachtel. Und ab da war dann Stillstand mit der Donauschifffahrt. Das Einzige, was sich auf der Donau noch bewegt hat, waren ein paar Fischer, die eben da dann ihre Fische gefangen haben, aber das war's dann.
Aber das Ganze hat dem, ja, dieser Ulmer Zille aber nicht absolut den Gar ausgemacht. Und Sie haben mir vorher erzählt, wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe, in meinem Spickzettel, dass es dann 1906 schon irgendwie wieder weiterging. So.
Ja, 1906, da hat ein Herr Hahn, ein Professor aus Berlin, der hat so eine alte Kieszille genommen, hat da so eine Hütte drauf gebaut und ist mit der Zille dann schon mal wieder die Donau runtergefahren als reine Belustigungsfahrt. Und das hat sich dann wiederholt und ist dann auch immer auf stärkeres Interesse gestoßen. Und so dass dann im Jahr 1914 der Verein für Fremdenverkehr in Ulm die erste vom Fremdenverkehrsverein organisierte Donaufahrt gemacht hat, bei der immerhin 33 Passagiere von Ulm nach Wien gefahren sind. Und Sie müssen sich das so vorstellen, früher gab es ja keine Stauwerke und nichts, sondern die Leute sind immer mit der Strömung, nur mit der Strömung, die Donau hinuntergefahren. Und die Strecke Ulm-Wien hat immer so ungefähr 7-8 Tage gebraucht. Die sind nur tagsüber gefahren. Nachts hat man dann angelegt.
1914, das war ja das Jahr, als dann der Erste Weltkrieg ausbrach.
Das waren ganz arme Hunde. Die sind an dem Tag in Wien angekommen, als die Kriegserklärungen hin und her gingen. Und die mussten dann sofort von Wien in den Zug steigen. Es waren alles junge Männer, die dann eben in ihre Kasernen zurückgefahren sind, um dann da in den Krieg zu ziehen.
Bei uns zu Gast in der Plattform Herr Martin Grimmeis, Vorsitzender der Gesellschaft der Donaufreunde Ulm e.V. Und wenn ihr ein bisschen später eingeschaltet habt, es ging so ein bisschen um die Geschichte der Ulmer Zillen, wie sie offiziell heißen, im Volksmund auch Ulmer Schachteln genannt. Und wir sind beim Jahr 1914 angekommen, vorher, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Da war also zunächst mal so eine Fahrt nach Wien und dann hat der Herr Grimmeis erzählt, die armen jungen Männer, die sind da ausgestiegen, der Weltkrieg ist genau da ausgebrochen, da mussten sie zurück in ihre Kasernen. Ja, dann war wohl ein bisschen Schluss mit so Donaufahrten während des Ersten Weltkriegs.
Also, dann hatten die Nationen und die Personen andere Sachen, wichtigere Sachen zu tun, als auf der Donau zu fahren. Und die Schifffahrt auf der Donau kam eigentlich ziemlich zum Erliegen, was jetzt so den Punkt Ulmer Schachteln betrifft. Und dann im Jahr 1926, da hat sich dann ein Verein gegründet, der hieß Verein der Donaufreunde Ulm. Und die hatten schon in ihrer Satzung die Vereinsziele definiert. Ich darf es mal zitieren. Die wollten nämlich die Anwohner der Donau einander näher bringen und dadurch die kulturellen, geschäftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen entlang des Stroms lebhafter zu gestalten. Und das ist eigentlich so ein Grundgedanke, der sich bis heute, heute heißt unser Verein nicht mehr Verein der Donaufreunde, sondern Gesellschaft der Donaufreunde, aber diese Sache zieht sich als roter Faden durch unsere Vereinsarbeit durch, eben die Kontakte zu den früheren Donauanrainerstädten beizubehalten und auszubauen und auch eben die Tradition der Donauschifffahrt aufrechtzuerhalten.
1926, jetzt haben Sie mal gerade so diesen Auszug aus der Satzung vorgelesen. Das hört sich wahnsinnig modern an, was die da so in ihre Satzung reingeschrieben haben, so mit Völkerverständigung, diese ganze Geschichte. Da denkt man, ja, man liest jetzt was relativ Aktuelles.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, Ulm war ja eigentlich schon immer eine offene, weltoffene Stadt. Aufgrund der Handelsbeziehungen zu Wien, zu Budapest, war Ulm immer offen und hat eben nach außen geschaut, über den Tellerrand hinaus. Und das kam da auch in diesem Vereinszweck einfach zur Geltung wieder.
Das ist also sozusagen Ihr Vorgängerverein?
Der Vorgängerverein von der jetzigen Gesellschaft der Donaufreunde, ja.
1926, wie ging es denn dann weiter?
Dann kamen jährlich so die Fahrten zu verschiedenen Orten. Und dann kam das Dritte Reich, wo Vereine gleichgeschaltet wurden. Und die Politik hat sich der Vereine bemächtigt, um auch hier die Politikziele mit in die Vereinsarbeit einzubringen. Und als Beispiel dafür gibt es auch diese sogenannte Anschlussfahrt, die mit einer Ulmer Schachtel gemacht wurde. Anschlussfahrt deshalb, als Österreich zum Deutschen Reich freiwillig oder zwangsweise angeschlossen wurde. Da wurde dieses Ereignis auch mit einer extra dafür gebauten Ulmer Schachtel von den Nazi-Größen gefeiert. Da gibt es auch Filmaufnahmen darüber und Reden, die haben wir heute noch, Tondokumente, wo eben die Nazis als Propagandafahrt diese Anschlussfahrt gestaltet haben, um die Verbindung zwischen Deutschland und Österreich nach außen zu demonstrieren.
Also Gleichschaltung, ja, da hat man schon oft, es wurde ja alles gleichgeschaltet,
die
Presse, der Rundfunk, die Vereine, ja, und die Musikvereine, die mussten dann halt den, wie hieß der, Badenweiler Marsch und solche Sachen, ja, da dann spielen. Und nicht mehr die anderen Dinge, die vielleicht viel interessanter gewesen wären. Also es war irgendwo dann doch eine dunkle Zeit.
Es war eine dunkle Zeit, weil der Verein wurde instrumentalisiert, um eben eine Propaganda-Einheit zu sein im Dienste des Systems.
Und dann hat es wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich funktioniert bis ans Schwarze Meer runter. Da waren doch dann, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt die Gegenden, in denen man als Nazi willkommen war.
Mit Sicherheit nicht, sondern die Fahrten gingen dann nur bis Wien. Mhm. Und eins ist auch, das habe ich vorher noch vergessen zu sagen, wir reden immer von den Fahrten von Ulm nach Wien oder Budapest, aber wie sind die Schachteln eigentlich zurückgekommen?
Ich weiß es aber
nicht. Sie wissen es, ich weiß es auch. Der Witz an der Geschichte ist nämlich, die Ulmer Schachtel ist insofern eine Besonderheit, als sie ein Einwegschiff ist. Die Ulmer Schachtel ist niemals zurücktransportiert worden, sondern die wurde am Zielort verkauft und wurde dann von einem sogenannten Plättenschinder, also Wiener Plätte, zerlegt und dann das Holz als Bauholz verkauft. Und die Fahrer der Schachtel, die sind entweder zu Fuß oder mit anderen Transportmitteln wieder zurück nach Ulm und haben dann da die nächste Schachtel wieder bestiegen und sind dann wieder runtergefahren und zu Fuß wieder zurück.
Das heißt, man konnte sich also im Prinzip von dem Geld, das man da durch das Abwracken der Schachtel verdient hat, so sage ich jetzt mal, so ein kleines Pferdefuhrwerk kaufen, da ist man mit dem wieder hoch und hat man das hier wieder verkauft.
Das, also,
naja, das ist vielleicht ein bisschen naiv, so ein Kreislauf.
Ja, also die Zielenfahrer oder die Schiffleute waren ja auch in der Zunft verbunden und da wurde schon anhand der Zunftregeln eben geregelt, wie die zurückkommen und zu welchen Konditionen die auch zurückkommen.
Ja, also dann war natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg, irgendwann hat die Propaganda natürlich auch nicht mehr gezogen. Ja. Ich denke, dann sind die Fahrten wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit ganz eingestellt worden. Aber nach dem Krieg ging es dann doch weiter.
Nach dem Krieg ging es dann weiter, auch wieder ganz zarte Anfänge. Die erste Fahrt hat dann so 1947 von Ulm bis nach Regensburg begonnen. Und dann peu à peu sind die Fahrten wieder regelmäßig geworden. 1961 wurde dann wieder oder neu die Gesellschaft der Donaufreunde, der Verein, dem ich jetzt vorstehe, gegründet, mit dem Ziel eben, die Erinnerung an die Donauschifffahrt aufrechtzuerhalten.
Wie kam es zu dieser Vereinsgründung? Waren es alte Mitglieder von diesem Verein der Donaufreunde?
Soweit sie noch gelebt haben, ja.
Und wer war denn sonst noch dabei? Also einfach, das interessiert mich jetzt so, 1961, war das jetzt irgendein besonderes Jahr? War das mehr zufällig?
Weiß es. Also die Vereinsgründung 1961, da bin ich jetzt wirklich überfragt, wer da konkret jetzt dabei waren. Aber es waren eben schon Leute, die eben den Spaß an der Donauschifffahrt von früher erlebt haben und es wieder aufrechterhalten wollten und eben auch eben diesen Vereinszweck realisieren wollten, nämlich diese Aufrechterhaltung der Tradition der Donauschifffahrt.
Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass das, was 1926 dieser Verein der Donaufreunde in die Satzung reingeschrieben hat, das im Wesentlichen bei der Gesellschaft der Donaufreunde auch in der Satzung steht.
Genau, also das ist für uns ganz wichtig. Wir haben auch immer noch das Ziel, eben für die Stadt Ulm Werbung zu machen. Eine Außenwerbung. Die Ulmer Schachtel ist entlang der Donau eine Marke, die bekannt ist. Und dann eben diese Kontaktpflege, von der ich vorher gesprochen habe, und die Erinnerung an die frühere Donauschifffahrt.
Wie hat sich denn das dann seit, ja, sagen wir 61, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich meine, man hat immer mehr Fahrten gemacht, klar, aber es war ja wahrscheinlich nicht so ganz leicht. Ich meine, gut, nach Österreich war wahrscheinlich noch kein Problem, aber Ungarn, das hat ja zum damaligen Ostblock gehört.
Und das war sicher nicht so einfach. War dann eine ganz interessante Zeit. Die Gesellschaft der Donaufreunde waren eine der wenigen Institutionen, die zu Zeiten des sogenannten Kalten Krieges trotzdem die Verbindungen zu den Ostblock-Ländern aufrechterhalten haben durch regelmäßige Fahrten. Und wie die das damals organisiert haben, ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wenn ich heute mit Handy, mit E-Mail und so weiter eine Fahrt organisiere, wie die das damals gemacht haben, ohne gescheite Telefonverbindungen, nur mit Postkarten hin und her schreiben. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es ging. Aber es war mit Sicherheit immer ein Riesenabenteuer, wenn irgendwelche komischen Leute auf noch komischeren Schiffen in den Ostblock gekommen sind, und es war dann immer ein riesen Volksbewegung, wenn irgendwo die Schachtel angelegt hat. Da kamen Leute aus dem Westen, aus dem abgeschotteten Westen, die sind dann mit so einer komischen Schachtel die Donau runtergefahren und sind dann vor Ort gelandet. Die Fahrten waren damals auch nicht so ganz einfach. Ich weiß aus Erzählungen noch, dass zum Beispiel in Ungarn immer sogenannte Reporter in einem PKW nebenher gefahren sind und wohl auch die Gespräche auf der Schachtel abgehört haben und so weiter. Also es war dann schon immer sehr martialische Geschichten sind da passiert, aber diese Verbindung, die die Donaufreunde über die gesamte Zeit des Kalten Krieges aufrechterhalten haben, die setzen sich heute auch fort wieder. Sie sehen es an dem Donaufest, das ja zurzeit stattfindet in Ulm. Mhm. Und in Brüssel gibt es jetzt den Council of Danube Cities and Regions. Das ist also eine Büro der Donaustädte und Regionen, die sollen zusammengebracht werden. Und die haben in Brüssel als Logo eine Ulmer Schachtel.
Ja.
Also sogar in Brüssel ist die Ulmer Schachtel am Logo verbunden oder präsent.
Das wusste ich jetzt nicht. Das heißt also, letztendlich war diese Gesellschaft der Donaufreunde ein Stück weit ja auch Wegbereiter. Das, was sie in die Satzung geschrieben haben, das haben sie auch umgesetzt.
Das wurde immer konsequent umgesetzt, von der Stadt Ulm auch gefördert, muss ich auch sagen. Aber, wie gesagt, wir waren die Einzigen, die diese Kontaktpflege toujours gemacht haben. Und Sie müssen sich auch mal vor Augen führen, es war immer eine kritische Situation, wenn Leute aus dem Westen in den Osten kamen. Und zum Beispiel 1985, da hat dann der Herr Genscher war dann auf der Ulmer Schachtel, um da ein Treffen zu machen mit deutschen und ungarischen Diplomaten. Also die Schachtel war auch immer so ein komischer neutraler Boden, auf dem sich dann informell Gespräche geführt werden konnten.
War die Schachtel dann, als der Agent schon drauf war, in Budapest? Wo war die?
Ja, die war in Budapest. Die lag da in Budapest. Ah, ja. Und der Genscher hat dann auch damals die Schachtel noch als Sendboten der Stadt Ulm und Symbol der Verständigung über Grenzen hinweg bezeichnet. Und das fasst eigentlich das zusammen, was wir eigentlich die ganzen, ja, über 100 Jahre lang getrieben haben.
Free FM.
Die Gesellschaft der Donaufreunde Ulm e.V., das ist das Thema der heutigen Plattform, und bei uns zu Gast Herr Martin Grimmeis, seit 2008, das habe ich doch richtig gehört,
genau.
Vorsitzender dieses Vereins. Hust. Mal verschluckt. So. Herr Grimmeis, wir haben jetzt so ein bisschen über die Anfänge dieses Vereins, der Gesellschaft der Donaufreunde, geredet, so auch ein bisschen über die Vorgängergeschichten, auch für alle, die jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben, eben wichtig immer der Aspekt der Völkerverständigung. Unter anderem hat eine Ulmer Schachtel mal dazu gedient, den damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, genannt Genschmann, da in Budapest zusammen mit irgendwelchen Gesprächspartnern zu beherbergen. Und der Herr Grimmeis hat auch erzählt, dass dieses Büro oder dieser Rat der Donauländer in Brüssel auch als Symbol diese Ulmer Schachtel oder Ulmer Zille hat. Ja, jetzt denke ich, wird es mal so ein bisschen Zeit, persönlicher zu werden. Das ist ja sowieso schon, aber wie sind Sie eigentlich zu diesem Verein gekommen?
Ich bin so dazu gekommen, wie jeder zur Gesellschaft der Donaufreunde Zugang findet. Er wird nämlich von einem Mitglied der Gesellschaft der Donaufreunde vorgeschlagen. Und wenn er vorgeschlagen ist, dann wird darüber abgestimmt, ob man diesen Betreffenden einlädt zu einer Fahrt. So eine Fahrt dauert im Regelfall eine Woche ungefähr. Und nach dieser Fahrt stimmen die Mitfahrer darüber ab, ob man diesen Betreffenden nochmal einlädt. Und wenn das dann positiv verbeschieden wird, dann wird er im nächsten Jahr oder in den Jahren darauf nochmal zu einer zweiten Fahrt eingeladen. Da wieder die gleiche Prozedur. Es wird darüber abgestimmt, ob man den aufnehmen könnte. Und wenn dieses Votum gut ist für ihn, dann kann er einen Aufnahmeantrag stellen. Und da wird dann im Plenum aller Donaufreunde über die Aufnahme dieser betreffenden Person abgestimmt. Also es ist ein relativ langes Verfahren. Und es ist ein Verfahren, das von meinen Vorgängern mit viel Bedacht gewählt wurde. Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen auf einer Schachtel auf relativ engem Raum. Wir essen da und wir sitzen da. Wir schlafen am Land. Also wir schlafen immer im Hotel, aber man ist doch relativ nah aufeinander. Und die Leute müssen teamfähig sein. Sie können keine Selbstdarsteller brauchen, die sich immer in den Vordergrund spielen, sondern sie müssen ins Team reinpassen. Und durch dieses Aufnahmeverfahren ist eigentlich gewährleistet, dass jemand, der dazu kommt, auch dazu passt und sich zurücknehmen kann, um in diesem Team mit dabei zu sein. Eins muss man zum Beispiel sagen, auf der Schachtel gilt absolutes Handyverbot. Es darf nicht mit dem Handy oder mit irgendwelchen elektronischen Geräten gearbeitet werden. Denn die Schachtelfahrt dient neben den Zielen, über die wir vorher gesprochen haben, auch der Erholung. Mhm. Und es gibt nichts Erholsameres, ich kenne nichts Erholsameres, als eine Fahrt auf der Schachtel. Und jetzt schließt sich automatisch Ihre Frage an, ja, was macht man denn da den ganzen Tag? Ja. Ich weiß es, weil ich diese Frage schon 100 Mal gehört habe. Und die Antwort ist immer einfach, nichts. Sie sitzen da, Sie unterhalten sich oder Sie unterhalten sich nicht. Männer können hervorragend schweigen und 2 Stunden in die Ferne schauen. Das Ufer zieht an Ihnen vorbei in einer relativ gemächlichen Geschwindigkeit. Und sie kommen runter Und das ist also auch ein ganz, ganz großer Reiz einer Schachtelfahrt. Und das kann man eigentlich schlecht beschreiben, sondern das muss man erleben. Das ist einfach runterzukommen, eins zu werden mit dem dahintreibenden Strom. Die Landschaft wandert vorbei, alles geht ein bisschen gemächlicher und sie unterhalten sich. Und das ist auch ein wichtiges Faktum. Die Gesellschaft der Donaufreunde, die Mitglieder der Gesellschaft der Donaufreunde sind bunt gemischt. Mhm. Aber eins haben sie alle gemein. Sie haben alle ein gewisses berufliches Standing erreicht. Sie sind also so weit angekommen, dass sie sich auch nicht mehr beweisen müssen. Mhm. Und wir haben, unsere Mitglieder sind vom Pfarrer über den Uniprofessor zum Arzt, zum Elektriker, zum Bauunternehmer, Ingenieure, ich als Anwalt. Es geht also quer durch und damit ist auch gewährleistet, dass sie eigentlich immer relativ interessante Gesprächspartner mhm. haben.
Ja, also so eine bunte Vielfalt von Berufen, von Erfahrungen. Aber eben, schwäbisch gesagt, man muss nichts mehr werden, man ist.
Man muss nichts mehr werden, man ist was. Man muss bloß hinterher wieder schlank werden, weil eine Schachtelfahrt ist bei mir doch ein Leibesumfangszuwachs von in die Woche ungefähr 2 bis 3 Kilo.
Ja, Sie könnten, aber was rudern Sie denn eigentlich?
Ich ruder im Achter.
Also ich bin im Achter. So, da könnte man ja jetzt natürlich sagen, man spannt einen Achter vorne hin, dass das ein bisschen
das
schneller geht.
Man machen, ja.
Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber ein Stück weit kann ich das schon nachvollziehen, was Sie da sagen. Einfach mal die ganze Kiste aus dem Luxus der Nichterreichbarkeit sich gönnen und sich da treiben lassen. Ich meine, so eine Schachtelfahrt habe ich jetzt natürlich noch nie gemacht, aber einmal habe ich mit meiner Tochter so eine Donaufahrt gemacht, das ist schon länger her. Aber da habe ich mich dann auch irgendwo mit dem Töchterlein so abseits gesetzt, ja. dass ich das andere nicht höre, einfach nur möglichst weit nach vorne, nichts links, nicht rechts, einfach nur gucken, wie das da so die Landschaft vorbeizieht. Und da wird man ruhig, man wird immer ruhiger und das tut gut.
Und unsere Fahrten dauern ja immer ungefähr eine Woche. Und nach dieser Woche übergeben wir die Schachtel an ein anderes Team von uns. Und es ist immer so auffallend, nach dieser Woche sind wir, die wir auf der Schachtel fahren, sind total ruhig und relaxed. Und die anderen, unsere Nachfolger, die kommen dann noch mit dem Handy und total aufgeregt und in totaler Hektik und in totalem Stress. Und wir schauen sie nur fassungslos an, was diese Hektiker eigentlich hier wollen. Und die brauchen dann auch, haben dann auch die Möglichkeit, auf der Schachtel eben runterzukommen. Es fahren auf der Schachtel nur Männer.
Ah ja.
Die Gesellschaft der Donaufreunde ist ein reiner Männerverein. Es hat sich in der Vergangenheit bewahrheitet, dass gemischte Fahrten zwischen Männern und Frauen, ich sag's jetzt mal auf Schwäbisch, immer zu viel Gurgelei geführt hat.
Gurgelei, das Wort kenne ich jetzt nicht,
aber ja, vielleicht habe ich es auch erfunden.
Nein, aber es ist sehr ausdrucksstark.
Und deshalb hat man also diese Regel eingeführt, dass diese Fahrten nur von Männern gemacht werden. Allerdings mussten wir dem sanften Druck der Ehefrauen der Donaufreunde auch nachgeben. Und es gibt dann also auch Frauenfahrten, wo allerdings dann auch wieder nur Frauen an Bord sind. Also es gibt keine gemischten Mannschaften. Allerdings bei den Frauenfahrten sind dann noch 4 Schiffführer, die diese Schachtel bedienen können. Die brauchen ja auch die entsprechenden Patente. Die müssen mit den Motoren umgehen können und so weiter. Die sind natürlich von uns und die sind dann eben Männer. Und insofern gibt es bei den Frauen also eine teilgemischte Fahrgruppe.
Aber das sind dann Ehefrauen?
Das sind dann Ehefrauen von Donaufreunden. Und dann gibt es nochmal eine gemischte Gruppe und zwar sind es dann die Stadträte der Stadt Ulm. Mhm. Die Gesellschaft der Donaufreunde gibt bei jeder Legislaturperiode dem neuen Gemeinderat für eine Woche die Schachtel. Wir überlassen die dem Gemeinderat. Und der Gemeinderat macht sehr regen Gebrauch davon, mal eine knappe Woche auf einem Schiff zu sitzen, von dem sie nicht runterkommen. Und von dem auch nicht so viel, bei dem Schiff auch nicht so viel Platz ist, dass man sich aus dem Weg gehen kann. Das heißt, die Gemeinderäte sind über die Ulmer Schachtel und das Leben auf der Schachtel gezwungen, miteinander zu kommunizieren. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass es in Ulm im Gemeinderat relativ gut funktioniert, liegt auch ein bisschen mit daran, dass man auf der Schachtel festgestellt hat, dass der Gegenüber von der anderen Fraktion, auch wenn er in der anderen Fraktion ist, vielleicht doch nicht so unangenehm ist, wie man immer befürchtet hat.
Ist da auch Handyverbot?
Das weiß ich nicht, weil ich bin kein Gemeinderat, aber vermutlich ist da auch Handyverbot. Das ist ja der Witz an der Schachtel, dass man runterkommt und eben diese Ruhe sucht und findet.
Macht das der Neu-Ulmer Stadtrat? Ach, jetzt muss ich an der Stelle vielleicht doch noch was loswerden. Ich habe es in der Musikpause gesagt. Wenn ihr euch daran erinnert, ich weiß jetzt nicht, was, ich glaube vor 3 oder 4 Wochen, keine Ahnung mehr, war der Herr Dr. Roth, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Ulmer Gemeinderat hier. Und da hat man das ganz genau auseinandergesetzt. Denn Ulm heißt das Gremium Gemeinderat und die Mitglieder sind Stadträte. Und in Neu-Ulm ist genau andersrum, hat er mir erzählt, da ist das Gremium der Stadtrat und da sitzen Gemeinderäte drin, so wenn ich ihn richtig verstanden habe. Herr Dr. Roth, falls ich es falsch gesagt habe, müssen Sie mal kurz anrufen, aber ich glaube, ich habe es schon richtig wiedergegeben. So, ja, da sind wir jetzt beim Stichwort Neu-Ulm, fahren die eigentlich auch mit mal?
Ja, die Neu-Ulmer haben sich immer ein bisschen geziert, aber vor 2 Jahren haben wir dann die Möglichkeit geschaffen, dass auch der Neu-Ulmer das Neu-Ulmer Stadtgremium, sage ich jetzt mal neutral, auch für 3 oder 4 Tage auf der Schachtel fährt und da auch mal den Zusammenhalt erfährt. Und dieses Jahr fahren die auch wieder.
Ja, jetzt würde ich sagen, wir machen wieder eine klitzekleine Musikpause. Wenn ich so auf die Uhr schaue, müssen wir uns jetzt noch nachher so ein bisschen auf die aktuellen Sachen stürzen. Ja. Sonst ist nämlich die Sendung schon rum und wir haben über die Gegenwart noch gar nichts erzählt. Gesellschaft der Ulmer Donaufreunde. Viel Geschichte, viele Aktionen, auch Dinge, die, ja, sag ich jetzt mal, politisch sinnvoll sind. Einerseits die Völkerverständigung und dann auch diese Kleinigkeiten, dass die Ulmer Stadträte sich besser verstehen, nicht die Köpfe gleich einschlagen. Tun sie wahrscheinlich eh nicht, aber einfach auch in der Hinsicht eine wichtige Funktion. Ja, kommen wir doch mal so ein bisschen zur Gegenwart. Was läuft denn aktuell oder vielmehr, was ist jetzt in der jüngsten Vergangenheit gelaufen, was läuft aktuell, was planen Sie?
Also das nächste, was ich jetzt mit meinen Vereinskollegen organisiere, ist die Lichterserenade, die immer am Samstag vor dem Schwermontag das Schwerwochenende einleitet. Die Lichterserenade wird von der Gesellschaft der Donaufreunde organisiert und durchgeführt. Und dieses Jahr werden wir 14.000 Lichter in die Donau einsetzen, zusammen mit anderen Schachtelbetreibern. Und letztes Jahr hatten wir eine Neuerung, die wir dieses Jahr auch fortsetzen werden. Und zwar haben wir sogenannte Musikinseln kreiert. Die Musikinseln sind Standorte entlang der Donau im Bereich zwischen Metzgerturm und Genstorbrücke. 4 oder 5 Standorte, wo Solisten stehen, die sich von der Atmosphäre beeinflussen lassen. Und die Atmosphäre sind eben die Lichter auf dem ruhigen Strom, die da in der Nacht runterkommen. Und die begleiten mit verschiedenen Soloinstrumenten, sei es ein Saxophon, sei es eine E-Gitarre, sei es eine elektrische Violine, mit Improvisationen eben diese Lichter, und die Lichter kommen zu einem Musiker, werden von dem musikalisch empfangen, begleitet und dann im Prinzip weitergegeben an einen anderen Musiker, der ein paar hundert Meter weiter unten steht. Und so nehmen wir praktisch akustisch auch die Lichter mit, und das hat letztes Jahr, haben wir es zum ersten Mal in der Form gemacht, und das hat sehr großen Erfolg oder war von sehr großem Erfolg gekrönt, und das werden wir dieses Jahr wieder.
Ja, sollte ich vielleicht doch wieder, also jahrelang bin ich immer gegangen, irgendwann ist das eingeschlafen, aber das hört sich sehr interessant an. Das
müssen Sie wirklich machen, und mein langfristiges Ziel ist, dass die Leute auch wegen der Musik kommen und nicht nur wegen der Lichter. Das ist, wenn wir das geschafft haben, dass diese, ich weiß nicht wie viele in den letzten Jahren immer an der Donau standen, aber es waren waren x Zehntausende, das muss man wirklich sagen, wenn das Wetter schön ist, dann ist, stehen die Leute da an der Lichtesrenade in Dreier-, Vierer-, Fünfer-Reihen am Ufer entlang. Mhm. Und jetzt eben mit der Musik, die dann noch mit die Lichter begleitet, führt es auch dazu, dass einige dann auch mitwandern mit den Lichtern und die hören dann immer die verschiedenen Musiken.
Ja, man möchte es ja hören.
Also. Ja, natürlich.
Das ist ein faszinierendes Konzept. Wie sind Sie eigentlich da drauf gekommen?
Auf die Lichtesrenade?
Nein, das kann man natürlich auch, Lichtesrenade auch, das, aber dann auch das Musikkonzept.
Musikinseln. Früher haben wir es so gemacht, dass eben mit den Lichtern auf einem Ponton eine Verstärkeranlage drauf war und da hat man dann klassische Musik gespielt oder sonst irgendwas. Mich hat da immer ein bisschen gestört, dass da, wo das Ponton war mit den Mega-Lautsprechern, die in die Ohren hier abgeblasen haben und oben und unten haben sie nichts gehört. Und so haben wir das Konzept jetzt anders gemacht und wie ich drauf gekommen bin, hat sich als durch Zufall ergeben. Oben am früheren Mövenpick stand nämlich ein Saxophonspieler und der hat allein die gesamte Fläche beschallt. Und das war eigentlich die Initialzündung, wo wir gesagt haben, Mensch, sowas können wir eigentlich weitermachen.
Mhm. Also,
und weiterentwickeln.
Mhm. Gut, Lichterserenade, was läuft dieses Jahr sonst noch?
Dann im September, erstmalig im September. Früher haben wir die Donaufahrten immer um die jetzige Zeit gemacht. Deshalb waren wir am Donaufest auch nie präsent, weil wir da unterwegs waren. Dieses Jahr wegen der Hochwassersituation und auch wegen der Wetterlage haben wir uns dazu entschlossen, die Fahrten nicht im Juli zu machen, sondern im September. Da ist die Wetterlage besser und auch die Strömung besser. Da fahren wir dann wieder mit drei verschiedenen Teams insgesamt von Weltenburg ab bis nach Budapest. Das erste Team wird die Stadt Neu-Ulm sein, die fahren drei Tage, dann übergeben die Schachtel an die Ehefrauen der Donaufreunde und dann fahren die Donaufreunde, da bin ich auch dabei, von Krain bis nach Budapest.
Mhm. Krain, wo ist das jetzt?
In Österreich.
Ja, schon, aber Österreich schon, aber wo ungefähr, also kommt es noch vor Wien, nach Wien, aber wahrscheinlich vor Wien noch.
Ja, ja.
Ja, also ein bisschen, ja, so grob, dass ich mir das so
also wir fahren dann im Prinzip durch die Wachau, jetzt dann im September natürlich eine wunderschöne Weingegend, kommen dann nach Wien, dann geht es dann weiter nach Bratislava und dann peu à peu fahren wir dann runter bis nach Budapest. Und da wird die Schachtel dann wieder, anders als früher, auf einen Tieflader gesetzt. Und dann werden die 20 Tonnen Schachtel mit dem Tieflader wieder nach Ulm transportiert.
Weil 20 Tonnen?
20 Tonnen wiegt die Schachtel ungefähr. Dann kommt noch der Diesel, eine Tonne Diesel dazu, eine Tonne Brauchwasser, aber so um die 20 Tonnen.
Jetzt haben Sie noch das Stichwort Donaufest genannt. Was haben Sie mit dem irgendetwas zu tun?
Wir hatten eigentlich, dadurch, dass wir früher immer zur Zeit des Donaufestes unterwegs waren, gar nichts mit denen zu tun. Das war dieses Mal das erste Mal, oder dass ich hier bin zu Zeiten vom Donaufest. Und insofern werden wir da sicher in den nächsten Jahren die Kontakte verstärken, wenn wir weiterhin die Fahrten im September machen.
Das heißt, Sie gehen da hin, Sie gucken, dass Sie da Gesprächspartner finden,
ja,
und auch einfach so diese Kontakte ein bisschen ausbauen, neue Möglichkeiten. So.
Wir haben ja auch naturgemäß Kontakte zum Donaubüro und insofern wird es relativ einfach sein.
Ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Deswegen komme ich jetzt eigentlich wieder zu meiner Standardfrage am Schluss. Was habe ich denn eigentlich vergessen zu fragen? Beziehungsweise was ist Ihnen jetzt eigentlich noch wichtig? Was wollen Sie noch unbedingt loswerden oder vielleicht wiederholen, verstärken?
Verstärken will ich eigentlich die Impression der Ulmer Schachtel, die für die Stadt Ulm steht, die für die Weltoffenheit der Stadt Ulm steht und die auch für die Völkerverbindung und die Kontaktpflege der Stadt Ulm mit den anderen Städten entlang der Donau steht. Dafür soll die Schachtel, die Ulmer Schachtel, das Symbol sein für diese Weltoffenheit. Und das ist mir ganz wichtig, dass das rüberkommt und wir nicht nur die Donau runterfahren, um des Fahrens willen, sondern schon eine gewisse Zielsetzung haben, nämlich diese Tradition zu pflegen und auch die Weltoffenheit zu zeigen.
Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein.
Wunderbar.
Sie, angenommen, Sie kommen jetzt in irgendeinen Ort, XY weiß jetzt nicht, irgendeinen so komischen ja. ungarischen Namen, den ich nicht aussprechen kann, und wenn, dann auf jeden Fall falsch. Wie geht da dieser Kontakt? Haben Sie da Kontakt mit der Bevölkerung? Wie sieht der dann aus?
Wir haben, die Fahrten werden ja vorbereitet. Man fährt also vorher, nimmt man entweder Kontakt auf, wenn es eine weitere Strecke ist, oder man fährt dahin, spricht mit den Gemeinden sich ab, und dann wird man entsprechend empfangen von dem jeweiligen Bürgermeister oder einem Landrat oder sonst einer politischen Institution, und damit kommt dann auch der Kontakt mit der Bevölkerung zustande.
Ah, so läuft es. Hm. Gut, das war jetzt etwas, was ich noch vergessen
genau.
hatte. Also deswegen redet man es vorhin nochmal.
Ja.
Ja, okay, also dann, Herr Grimmeis, bedanke ich mich ganz herzlich, und ich wünsche Ihnen und dem Verein, vielmehr nicht der Verein, der Gesellschaft der Donaufreunde e.V., eingetragener Verein, dann noch alles Gute und vor allem, ja, ich sage jetzt auch mal viel Erfolg bei der Völkerverständigung. Das ist ja wichtiger denn je, wenn man jetzt mal so wieder sieht, was sich da unter Umständen schon wieder anbahnt. Also ganz, ganz viel Erfolg für Sie.
Wunderbar. Ich bedanke mich auch, dass wir hier unsere Ziele präsentieren konnten und auch im jugendlichen Publikum mal präsentieren können. Dankeschön.
Das war die Plattform. Bei uns zu Gast Herr Martin Grimmeis, und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.